Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Wir freuen uns auf unseren Gast. Diese Woche habe ich Daniel Schreiber bei mir. Daniel kennen vielleicht viele von der Susan Sontag-Biografie, von seinen Kolumnen etwa Nüchtern bei der Taz. Er schreibt für eigentlich alle großen, wichtigen Leitmedien. Und jetzt kommt in Kürze ein ganz neues Buch von dir heraus, das jetzt schon vorbestellbar ist, aber über das wir jetzt glücklicherweise schon vorab sprechen können. Herzlich willkommen, Daniel.
Danke für die Einladung, danke.
Ganz toll, dass du es geschafft hast. Das Buch, also du hast ja einen, sagen wir mal, du bist ein sehr einfühlsamer und sensibler Autor. Du befasst dich auch gerne mit Themen, die nicht so, ja, die ein bisschen wehtun, will ich mal sagen. Und das hast du ja, glaube ich, auch im neuen Buch wieder bewiesen. Also, das mir sehr gut gefallen. Ich durfte es vorab lesen. Es geht um Verlust. Mhm. Willst du uns ein bisschen erzählen, wie du dazu kamst, das Thema so in den Fokus zu nehmen für dein Essay?
Also mein Vater ist gestorben vor ungefähr anderthalb Jahren und er war länger krank und hatte dann noch eine Krebsdiagnose, sodass es klar war, dass er nicht mehr lange leben wird. Und ja, und während dieser Zeit habe ich das natürlich extrem akut empfunden. Und nach seinem Tod ging es mir lange nicht gut. Und ich habe gemerkt, dass natürlich die Trauer um ihn ist, die mich umtreibt und die für viele seltsame Verhaltensweisen sorgt, die ich an den Tag gelegt habe. Ich habe zum Beispiel so eine richtige Arbeitswut und Arbeitssucht bekommen. Ja. Aber eben auch die Verluste, die uns alle umtreiben. Und ich glaube, dass es so ein kollektives Gefühl im Moment gibt, dass wir so viel verlieren und gar nicht benennen können, was wir da eigentlich verlieren. Also Sicherheiten, Gewissheiten. Dinge wie, also Frieden, Demokratie, das sind so große Worte und wir haben jahrelang in so einer Stabilität gelebt oder einer vermeintlichen Stabilität, aber und viele von uns haben gerade das Gefühl, okay, hier passiert so viel und ich kann es nicht überblicken und es geht so viel verloren und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Und nach dem Tod meines Vaters ist mir dieses Verlustgefühl auch nochmal wieder sehr akut bewusst geworden. Und deswegen wollte ein schönes Buch über Trauer schreiben, auch wenn es seltsam klingt. Und ich wollte ein Buch schreiben, das genau diese Erfahrung in den Blick nimmt. Also die sowohl die privaten Verluste als auch die, die kollektiven Verluste.
Ja, also ich versuche mich mal so zu nähern, weil es auch viele Themen, die du auch angerissen hast, die im Grunde das Buch schon umreißen. Ich fange mal mit dem Persönlichen an, weil es auch eine Erfahrung ist, die ich ganz just gemacht habe. Mein Vater ist im Mai verstorben nach einer kurzen und heftigen Krebserkrankung und ich kann viel von dem, was du geschrieben hast, total nachfühlen. Ja, danke. Und es tut mir auch leid für dich. Und ich sehe ganz viel, was du da schreibst, auch bei mir. Beispielsweise beginnt das Buch ja auch damit, dass du schreibst, du hast dich so richtig in die Arbeit gestürzt. Bist du einfach überfordert, ausgelaugt was. Das mache ich genauso gerade. Und ich bin, glaube ich, noch nicht so weit wie du. Ja, mir fehlt das Jahr. Das ist so ein, damit man es nicht fühlen muss, knallt man sich halt mit Arbeit voll. Oder ich weiß nicht, hast du es auch als Eskapismus empfunden oder als Therapie?
Es ist weniger, also weder noch tatsächlich. Also ich habe es weniger als Eskapismus empfunden, noch als Therapie. Also Therapie funktioniert ja und Eskapismus funktioniert ja auch zu einem gewissen Grad. Ne? Also man fühlt sich besser, wenn man eine seltsame Fernsehserie auf Netflix guckt, die man die vielleicht nicht ganz so intelligent ist. Aber wenn man in so eine Arbeitswut gerät, fühlt man sich nicht besser, sondern man tut sich eigentlich noch mehr weh. Und das es ist nur so, dass dieser Schmerz, dieser Arbeitswut natürlich viel größer ist als oder im Moment so akut und dringend ist, dass man den anderen Schmerz vergisst. Und es ist relativ gut erforscht, dass Also wir glauben alle, dass das Trauer das Problem ist natürlich, ne? Und in Wahrheit ist aber das die Trauer das Gute. Das heißt, das, was wir machen, um den Schmerz der Trauer zu vermeiden, das bringt uns die eigentlichen Probleme. Und das habe ich halt festgestellt nach ungefähr einem Jahr, nach ungefähr anderthalb Jahren nach der Diagnose meines Vaters, dass ich mich wirklich, also fast in so einer Art Burnout gearbeitet habe. Und wenn ich mir heute anschaue, wie viel ich in dieser Zeit gemacht habe, kann ich das gar nicht mehr verstehen. Also es fühlt sich fast an wie so eine manische Phase. Und es ist einfach, ich wäre heute nicht in der Lage dazu, also so viel 12 Stunden am Tag zu arbeiten, jeden Tag ohne Wochenenden. Und genau, einfach aus dem Grund, dass diese psychische Energie, diese Verdrängungsenergie, die ich aufbringen wollte, aufbringen musste, die gibt es heute nicht mehr. Und ich glaube, das ist für alle, glaube ich, für uns alle wichtig, wenn wir so an Trauer denken oder wenn wir an unsere eigene Trauer denken, aber auch die an andere trauernde Menschen. Wir sind psychisch nicht intakt, wenn wir trauern. Wir sind nicht in Kontrolle über unser Leben. Also es ist nicht möglich, es ist so viel Unbewusstes, was da reinkommt, was uns so viele Hindernisse in den Weg legt. Und genau, und die Aufgabe kann nur sein, sich Stück für Stück dem Verlust und der Trauer zu stellen, auch wenn das schwer ist.
Ja, vielen Dank. Du hast damit auch schon etwas aus dem Buch sozusagen ein bisschen anerzählt, auch so ein bisschen, wie du es strukturiert hast. Etwas, was ich mir auch schon rausgesucht hatte, nämlich diese Stelle, in der du sagst, es ist eigentlich, man will die Trauer vermeiden, aber es ist eigentlich die Art, sozusagen damit umzugehen. Also warum schiebt man eigentlich immer die Trauer weg und versucht, dieses negative Gefühl so gut wie möglich zu betäuben, statt sich dem zu stellen. Aber da ich bin sozusagen auch akut in der Situation. Ich hatte dann zwischendurch die Trauer so ein bisschen verschüttet, weil ich wütend war und so. Und jetzt merke ich, wie mich das einholt. Ja. Nicht genug getraut zu haben, wow, it's a trap. Also du kannst es nicht umgehen. Ja. Und es lähmt dich und es verändert dich. Ja.
Also ich wollte gar nicht unterbrechen.
Nee, hast du gar nicht. Nee, ich fand es schön, wie du... Ja.
Also weil ich wollte einfach sagen, also man kann nichts richtig machen. Also so, weißt du, und das und es gibt keine richtige Art zu trauern. Es gibt auch keine falsche Art zu trauern. Das Einzige, was falsch ist, sich dem komplett zu vermeiden und so zu tun, als wäre man ein paar Wochen später wieder komplett in Ordnung und würde am Leben teilnehmen. Und zum Beispiel die britische Psychotherapeutin Julia Samuel sagt, dass man sich eigentlich um diese Menschen Sorgen machen muss, die also ein paar Wochen nach einem großen Verlust also super funktionstüchtig und super freundlich und halbwegs glücklich durch die Welt gehen. Weil das heißt, dass die es auf eine Art verdrängen, dass sie keinen Zugang mehr dazu haben. Aber natürlich sind Gefühle wie Wut ein ganz grundlegender Bestandteil von Trauer. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich selbst zu sagen, es gibt keinen richtigen Weg. Also Trauer ist so individuell, das hängt so von den Verlusten ab, dass selbst ab was für eine Art von Verlust es ist, es hängt davon ab, mit welchen biografischen Voraussetzungen wir da reingehen. Und das hängt von den derzeitigen Lebensumständen ab. Es hängt davon ab, wie viele Verluste vorher schon angefallen sind, die man vielleicht bearbeitet oder nicht ganz gut bearbeitet hat und die sich akkumulieren. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist zusätzlich noch hart mit sich ins Gericht zu gehen, dass man jetzt nicht richtig getrauert hat.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, deine Worte machen mir auch dahingehend Mut, weil irgendwie ich so ein bisschen mich vom Umfeld, vor allem vom Arbeitsumfeld gedrängt gefühlt habe, schnell wieder irgendwie da zu sein. Und ich hatte zum Beispiel meine Profilbilder bis vor ganz kurzem noch alle auf schwarz, weil es sich auch so angefühlt hat. Und habe auch in den ersten Wochen sozusagen auch gesagt, Leute, lasst mich ein bisschen in Ruhe. Mein Vater ist gestorben, wenn ihr nicht wisst, was das ist, also wie was das für ein Verlust ist in deiner Lebensbiografie. Vater und Mutter sind sicherlich die stärksten Schmerz. Man weiß, kann natürlich individuell auch anders sein. Partner ist wahrscheinlich noch, weiß man nicht, aber und habe dann irgendwann jetzt vor kurzem erst meine Profilbilder wieder auf Happy-Go-Lucky gestellt und hat sich nicht richtig angefühlt. Und jetzt hast du mir Mut gemacht, sie einfach zur Not einfach wieder schwarz zu stellen, weil es kann auch einfach länger dauern und so. Weißt du, ich finde, okay, das ist jetzt nur das alleräußerste Zeichen nach außen, aber man, es weiß ja nicht immer jeder über dich Bescheid, aber es ist sowas, wo man vielleicht dann ein Fragezeichen setzt und denkt, naja, die Person ist vielleicht, wie du gerade gesagt hast, noch nicht wieder in ihrer Mitte, in ihrem normalen Null, in ihrem 100%. Aber das war jetzt nur so eine persönliche Anmerkung. Ich möchte noch mal auf eine Sache eingehen, die du genannt hast. Du hast gesagt, die Arbeit, die man zum Beispiel aufnimmt, um sich zu betäuben oder um das wegzuschieben oder um irgendwie, damit tut man sich ja noch mehr weh. Das hast du eben so schön formuliert. Das finde ich interessant, weil ist es vielleicht so eine Art Selbstbestrafung, so ein Selbstmasochismus, weil es gibt ja diese Verbindung von, wenn man nicht genug Selbstliebe aufbringt oder nicht genug Selbstliebe in dem Moment hat oder vielleicht auch generell, dass man dann so hart mit sich ist und mit sich, also sich quasi auf eine Art, weil man sich nicht genug liebt, selber bestraft. Ist das, sagt dir das? Kannst du damit was anfangen mit dem Gedanken?
Ja und nein. Ich finde übrigens diese schwarzen Profilbilder super. Und ich finde, du solltest die so lange und so oft drauf machen, wie du möchtest.
Trauer-Empowerment.
Genau. Ja. Und es ist ja auch so, dass Leute können nicht, also wir selbst können auch nicht mit der Trauer von anderen Menschen umgehen. Ne? Wir werden ja selbst total befangen. Und es gibt immer wieder Leute, die sich dann einfach ein paar Monate nicht melden, wenn sowas passiert. Oder die so verknirscht irgendwie ihr Beileid ausdrücken und dann im nächsten Telefonat so tun, als wäre alles in Ordnung. Es ist auch so, dass wir kollektiv natürlich uns fehlen bestimmte Rituale, die es früher gab und die auch natürlich nicht mehr funktionieren, weil sie nicht mehr mit Bedeutung aufgeladen sind, aber die auch einen gewissen Halt verschafft haben.
Was meinst du konkret? Ich bin so ein bisschen
zum Beispiel, ganz einfach, also Dinge wie schwarz tragen für ein Jahr zum Beispiel. Das wäre jetzt Variante deines Profilbilds. Aber auch natürlich haben sich die Begräbnisrituale geändert und so weiter. Also und genau, es gibt einfach eine gewisse Unfähigkeit, damit umzugehen. Und deswegen finde ich gerade mit den Profilbildern das total gut, weil das ein Zeichen setzt und sagt, okay, also ich bin, mir geht es gerade nicht gut. Ihr müsst nicht viel sagen,
aber ich bin noch in Trauer. Eben, ja,
genau. Jetzt habe ich deine eigentliche Frage vergessen, die auch total
gut war. Ich habe dich gefragt, ob das im Grunde so ein masochistischer Reflex ist, ob im Grunde vielleicht mangelnde Eigenliebe oder vielleicht in dem Moment das Gefühl ist, man gibt sich jetzt einfach hart, weil man hat es auch nicht besser verdient. Also ob das so ein Masochismus ist eigentlich, dann sich so in die Arbeit zu leiten. Ich weiß es selber nicht. Ich stelle es einfach mal so, weil wir da gerade so hinkommen.
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also man kann sich so viele Sachen im Leben nicht aussuchen. Und ich glaube, das ist definitiv eine davon. Und es ist sehr gut untersucht, dass alle Menschen sich bei schwerwiegenden Verlusten, die sie erst einmal nicht gut bearbeiten können, in solche Anästhetika stürzen, in solche Betäubungsszenarien. Und weißt du, das heißt, Menschen machen alles Mögliche. Menschen fangen an, extrem problematisch zu trinken. Menschen fangen an, Drogen zu nehmen. Menschen fangen an, alle möglichen erratischen Verhaltensweisen anzunehmen, also die von keine Ahnung, von Binge-Eating bis exzessivem Shopping. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, irgendwie, das klingt mir zu sehr nach Verurteilung, Masochismus oder mangelnden Selbstliebe, weil kann schon sein, dass dass viele von uns eine mangelnde Selbstliebe haben. Und vielleicht ist das aber gerade nicht der Moment, wo das das Problem ist. Ne? Also ich glaube, damit du besser trauern kannst, ist es vielleicht unpraktisch, so weit hinten anzufangen. Ja. Genau, stimmt. Also ja.
Ich, lustigerweise ist auch gerade so das Gefühl, dass wir heute sprechen und das gerade bei mir wieder so aktuell ist, habe ich jetzt, also es ist total banal, ich erzähle es trotzdem. Ich habe gestern die neue Staffel von Just Like That gesehen. Das ist die neue Folge von Sex in the City. Mhm. Ja, war nie meine Serie, ja, war mir immer irgendwie zu oberflächlich und so. Zufälligerweise habe ich da so eine Folge gesehen und da ging es um eine sogenannte Widowcon, also um eine Messe für Verstorbene. aber einen Gedanken habe ich trotzdem mitgenommen. Für der Witwen, war nämlich, ne? Ja, für Witwen, genau. Das ist ja alles so posch New York und oberflächlich. Aber eins habe ich mir natürlich mitgenommen, wenn man über Tod redet, muss man auch immer über Leben reden. Und das fand ich jetzt nicht interessant, weil eigentlich heißt ja sozusagen, sich den Tod so bewusst zu machen, auch zu erkennen, die eigene Grenze zu erkennen, weil wenn der Vater gestorben ist, heißt es ja automatisch, du weißt, du bist der Nächste. Und du weißt genau, dass das Jahr, in dem dein Vater dich gezeugt hat, ist im Grunde der Vorsprung. Also wie alt war er? Weißt du, dein Vater war 30, als er dich, also du hast jetzt vielleicht noch 30 Jahre, das heißt natürlich nicht, dass du individuell nicht viel mehr haben könntest. Nee, weil es heißt ja nicht, dass du das gleiche Schicksal ereilst.
Also aber ich habe mir das noch nie so genau ausgerechnet.
Nein? Entschuldige. Das war das Erste, was ich empfunden habe, war, jetzt läuft meine Uhr. Und auch vielleicht ist es ja ganz, vielleicht leben wir auch viel länger, weil wir viel gesünder sind und wir sind ja auch sozusagen in der Generation, in der man viel mehr weiß über Gesundheit und sich viel besser achten kann. Man hat auch einfach viel mehr Wissen und viel bessere Medizin. Ich will uns beiden wünschen, dass wir sehr so alt werden, wie wir werden möchten. Aber grundsätzlich ist einfach ja trotzdem dann schon mal gesagt, okay, guck mal, dieses Leben ist nicht für immer und du bist quasi die nächste Generation. Wie auch immer lange es geht, du bist als nächster dran in der Generationenfolge. Und entschuldige, dass ich jetzt hier diesen dummen Gedanken in den Kopf setze. Es war, glaube ich, nur mein Gedanke. Also deswegen, wenn er für dich keine Wertigkeit oder keine Bedeutung hat, schieb es einfach beiseite.
Ich muss sagen, es gibt natürlich diese Idee der Unsterblichkeitsillusion bei Freud. Und es ist so, dass der Tod unserer Eltern immer an dieser Unsterblichkeitsillusion kreist und natürlich uns bewusst macht, dass wir auch selbst sterben werden, was wir logisch wissen, aber nicht verstehen. Und Tod von Menschen, die wir lieben, sorgt dafür, dass wir das verstehen, für eine gewisse Weise, dass diese Illusion für eine gewisse Zeit, dass diese Illusion durchbrochen wird. Und ich glaube aber, dass das nur ein Aspekt von Trauer ist. Und man neigt dazu, das so oft darauf zu reduzieren, aber wenn Menschen sterben, passiert so viel mit uns in unserem Leben. Unser Leben sieht nicht mehr so aus oder es wirkt wie so eine falsche Variante unseres Lebens. Also man sieht dieses andere Leben, das man geführt hat, noch irgendwo in der Ferne und man hat aber keinen Zugang mehr dazu. Stattdessen lebt man in so einer seltsamen Parallelwelt. Es ist grundsätzlich so, dass es wirklich einem Ende der Welt gleichkommt. Der französische Philosoph Jacques Derrida sagt, wenn jemand stirbt, vor allem wenn jemand stirbt, den wir lieben. Das ist ein Ende der Welt. Es ist das Ende eines gemeinsamen Lebens. Es ist ein Ende einer gemeinsamen Erlebens von Welt. Also da passiert so viel, dass und das ist emotional so komplex und deswegen ist Trauer auch so schwierig, ne? Deswegen dauert es auch so lange. Und wenn es nur um diese Unsterblichkeitsillusion ginge, intuitiv würde ich sagen, das ist so ein Aspekt und das ist ein Aspekt, an dem wir uns gerne aufhängen, weil wir den vielleicht so am besten und am schnellsten verstehen, aber ich glaube, dass da so viel mehr dahinter ist und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass du in ein paar Monaten nicht mehr so daran denken wirst, dass du jetzt nur noch 30 Jahre oder
es gibt ja auch ganz unabhängig von Verlust, es gibt zum Beispiel es gibt diesen Schweizer Werber, ich glaube Jean-Rémy von Matt, der diese groß bekannte Werbeagentur gegründet hat. Und der macht so Lebenszeituhren, wo bei dir eingestellt wird, wie lange du noch hast. Die läuft rückwärts.
Oh, Jesus.
Jesus, ne? Wie krass, ne? Aber beides formt für mich den Gedanken, dass man eigentlich, wenn man schlau wäre oder wenn man es reflektieren könnte, sagen würde, wenn da der Tod ist, dann mussten wir eigentlich unser Leben umso mehr feiern und leben und nicht näher arbeiten und noch weniger Leben haben. Und mein Bekannter Moritz Bleibtreu sagte zu mir auch in seiner bekannten Hamburger, der sagte, Digi, es ist schrecklich, ich weiß, es ist furchtbar und ich will es nicht kleinreden, aber das Schöne daran ist, du lebst. Und einfach gesagt, aber irgendwie ist auch was dran. Eigentlich sollte man viel mehr dahin kommen, das Leben zu feiern, das Leben zu lieben und umarmen und sich bewusst machen, dass es endlich ist und dass es was wert ist. Ne? Weil also Geld, Geld kann man auch wieder, kann wiederkommen, Zeit nicht. Ne? Dieses viele Arbeiten ist irgendwie ist widersinnig.
Ja. Ja. Du hast vollkommen recht und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du das Gespräch in so eine positive Richtung bringen willst. Und es ist aber, glaube ich, tatsächlich so, und da möchte ich jetzt auch gerne wieder auf den Anfangsgespräch zurückkommen, dass wir natürlich in Zeiten leben, wo es nicht einfach ist, sorgenfrei zu leben und sorglos in den Tag hineinzuleben und dass wir uns auch mit dieser Realität auseinandersetzen müssen. Also dass wir uns nicht nur mit unseren privaten Verlusten, sondern auch mit diesen kollektiven Verlusten.
Genau, lass uns das gerne mal jetzt darauf öffnen, auf die höhere, größere Dimension. Ja, gerne.
Genau, und ich weiß, ich bin total der Meinung, natürlich, wir müssen eiern und wir müssen, und da ist Tod natürlich immer eine Erinnerung daran und auch etwas, was uns tatsächlich zumindest in bestimmten Zeiten der Trauer genau dorthin bringt. Ne? Und genau das uns intensiver erfahren lässt. Und also in bestimmten Phasen der Trauer. Aber ich glaube, dass das gerade wirklich so schwer ist für viele Menschen und dass es so schwer ist, Zuversicht zu finden, dass es so schwer ist, Vertrauen in eine lebbare Zukunft zu finden. Und ich glaube, dass das eigentlich unsere große Aufgabe ist, die und auch etwas was uns Verluste und auch private Verluste, die wir erleben, beibringen können. Also weil wenn wir erfahren, dass wir mit bestimmten Verlusten leben können, dass wir akzeptieren können, wer wir im Laufe dieser Verluste werden, wer wir im Laufe der Trauer werden, dann ist es auch vielleicht einfacher für uns, diese Zuversicht gegenüber der Zukunft zu finden, die in gewisser Hinsicht gerade in Frage gestellt wird.
Ich finde das gut. Du hast völlig recht. Lass uns mal von dem ganz persönlichen Verlust auf den großen, und was du gesagt hast, das Gefühl der Verunsicherung, das Gefühl der Verluste von Sicherheiten. Ich bin da ganz bei dir. Ich finde, das hat was dann sehr klarsichtige Analyse. Übrigens, das Buch Die Zeit der Verluste, jetzt zum Zeitpunkt, wenn wir ausstrahlen, ist vorbestellbar. Es kommt nächste Woche raus. Wir verlinken in den Shownotes Bestellmöglichkeiten, weitere Infos auch zu Daniel Schreiber. Es ist übrigens bei Hansa Berlin erschienen, also auch in einem richtig guten, sehr, sagen wir mal, renommierten, Gedanken auch entfalten kann. Ja, also große Teile des Buchmarktes leben ja von Unterhaltung, das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist ja doch wirklich eine schöne Heimat für einen guten oder einen wunderbaren Text. Und du gehst eigentlich genau das Bigger Picture, wollen wir da mal drüber reden. Also die Verunsicherung, die Verluste. Düsen-Tekal hat hier in dem Gespräch mal so genannt, sie empfindet das als Stapelkrisen. Also auf die eine Krise kommt die nächste drauf und die andere geht nicht weg. Also durch Corona, Verunsicherung generell, was hat man den Menschen ja neu denken müssen, Gesellschaft, man hat erlebt, dass Leute abdriften, man kam nicht mehr zusammen, man hat gar nicht mehr dieses Verständnis von Einheit oder auch von Demokratie gehabt. Du hast ja auch das Politische darüber. Dann hat es für viele auch ökonomische Auswirkungen gehabt. Dann kam direkt danach die Lieferkettenkrise. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Dann kam die Energiepreisexplosion. Dann kommt jetzt noch der Krieg in Nahost. Oh mein Gott. Also ich sag mal, Gründe gibt es ja genug, dass man kaum... Und Disruptionsprozesse kommen ja auch noch dazu. Die ganzen digitalen Disruptionsprozesse. Ne? Auf einmal... Weiß ich nicht, ist Apple so viel wert wie alle Fahrzeugbauer zusammen und niemand weiß, ob dein Job gewiss ist. Und man könnte die Liste ja unendlich fortsetzen. Also ich bin total bei dir bei deiner Analyse, dass man Schwierigkeiten findet, in dieses System und diese Welt noch zu vertrauen. Aber was würdest du denn diesen, sagen wir, multiple verunsicherten Menschen zurufen wollen? Mhm. Oder was? Wie siehst du denn
also,
da?
Ja. Also weißt du, es gibt, ich unterhalte mich mit vielen Freundinnen und Freunden seit einigen Jahren genau darüber. Und ich weiß nicht, ob du den Klimawandel genannt hast, aber das ist jetzt eine der Sachen. Ja, genau. Also ich meine, wo wir jetzt das auch mit klar mitgedacht, weil es schon so eine Realität geworden ist. Ja. Mit diesen Extremwetterlagen, mit diesen, wann haben wir das letzte Mal erlebt, dass irgendwie, keine Ahnung, die Ostseeküste überflutet wird von der Ostsee. Also das war das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass das in diesem Maße passiert ist. Weißt du, wo die ganze Zeit alle möglichen Unwetter, ich weiß nicht, es ist so interessant, das Wort Jahrhundertflut, Jahrhundertregen, Jahrhundertsturm und so weiter. Und das ist, also wie oft wir das pro Woche hören. Also das und das Ding ist natürlich, es ist so wahnsinnig schwer, und oft so gut wie möglich Zuversicht zu finden und sich zu sagen, ja, das wird schon irgendwie. Also wir haben ganz konkrete Anlässe, uns Sorgen zu machen. Wir haben ganz konkrete Anlässe, uns zu überlegen, was wir anders machen müssen. Wir haben ganz konkrete Anlässe zur Angst. Mhm. Und du hast das Wort Vertrauen erwähnt. Und das ist so ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Wort in dem Kontext. Denn in meinen Büchern, meinen Essays, ich habe nüchtern zu Hause und allein geschrieben. Und bei allen geht es um schwierige gesellschaftliche Fragen, die wir uns selbst nicht gern stellen möchten, die wir uns aber stellen müssen. Also private und gesellschaftliche Fragen. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich die zentrale Frage unserer Zeit ist. Und was ich versuche in diesen Büchern, ist nicht den Leuten zu erklären, so müsst ihr das denken, das ist richtig, das ist falsch, also so einen professoralen Gestus einzunehmen, sondern ich versuche, etwas erfahrbar zu machen. Ich versuche, dass die Lesenden die Chance haben, etwas durchzuarbeiten beim Lesen. Mhm. Und deswegen, ich verbinde persönliche Erzählungen mit bestimmten Ideen aus Philosophie und Psychoanalyse und so weiter, also die aber alles so sehr verständlich sind natürlich und hoffentlich schön zu lesen. Und in dem Buch ging es mir genau darum, aufzuzeigen, wie schwer Trauer ist, vor welche Herausforderung uns Trauer stellt, sowohl im privaten als auch im kollektiven Sinn, aber auch, wie es möglich ist, Vertrauen zu schöpfen. Und nicht indem ich sage, hey Leute, ihr müsst nur Vertrauen haben oder hier müsst ihr Zuversicht finden, sondern was ich versuche, ist, dass die Lesenden beim Lesen dahin kommen, einen gewissen Trost zu empfinden, eine gewisse Hoffnung zu schöpfen, indem sie dieses Vertrauen erfahren. Und es ist so, dass das gegen Angst hilft, das Einzige, was gegen Angst hilft, ist Vertrauen. Ja? Mhm. Also das, und das klingt so so kurz gedacht, aber es ist eine ganz radikale Idee. Und ich meine damit nicht ein Vertrauen darauf, dass die Welt, dass alles beim Alten bleibt oder dass die Welt irgendwie jetzt übermorgen magisch besser wird und dass alle Kriege vorbei sind und dass da nationalradikale Antidemokraten aufhören, die Parlamente und Redaktionen und Gerichte zu erobern. Und dass der Klimawandel jetzt einfach übermorgen komplett vorbei ist. Das meine ich nicht, sondern ich meine ein Vertrauen darauf, dass man mit der Situation umgehen kann, auf eine gewisse Weise. Dass man auch in schwierigen Zeiten schöne und lebenswerte Momente im Leben finden kann, dass man für Schönheit empfänglich sein kann, dass man die psychischen Fakultäten hat, mit der Situation umzugehen. Jetzt habe ich sehr lange geredet und
gar nicht. Ich höre dir total gebannt zu. Also das ist ja, ich finde, das ist ja auch genau das, glaube ich, wonach es dürstet und wonach ja auch, glaube ich, das Buch und das Gespräch auch strebt, nämlich nach der Frage, wie kann man da rauskommen? Und wie kann man es besser machen? Und das hast du eigentlich sehr schön beantwortet. Also das Buch ist sehr vertiefend und das würde ich auch jedem empfehlen zu lesen. Aber du hast es, glaube ich, sehr schön umrissen gerade. Ja, nee, fand ich gar nicht zu lang.
Gut, da bin ich froh.
Nee, schön. Ja, genau, also Vertrauen finden. Ja, sicherlich. Keine einfache Aufgabe. Fokus richten auf Schönheit, auf andere Erlebnisse, vielleicht auch, dass man sich nicht so alleine fühlt, ne? Dass man auch merkt, wir sind kollektiv in diesem Gefühl verbunden. Ja. Und den anderen geht es auch so. Das ist ja vielleicht auch immer ein wichtiger Punkt, dass man im Vergleich.
Total wichtig, ne? Also ich meine, ich kenne niemanden, der sich diese Gedanken zurzeit nicht macht. Und ich kenne niemanden, der damit nicht so struggelt, genau diese Art von Vertrauen, diese Art von Zuversicht zu finden. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, es ist wirklich die Aufgabe gerade. Und das hilft, wenn du, also Schönheit ist natürlich ein wichtiges Wort, aber ich finde auch, und da kommt nochmal auf die privaten Verluste zu sprechen, ich glaube, es ist immer auch wichtig, sich klarzumachen, was man schon überstanden hat in seinem Leben. Also mit welchen Situationen, von denen man dachte, damit werde ich in keinem Fall umgehen können, konnte man umgehen, nachdem sie passiert sind.
Ja.
Und ich glaube, dass der Tod von geliebten Menschen wirklich eine dieser Sachen ist, von denen man vorher denkt, okay, es ist unmöglich und es ist de facto unmöglich, damit umzugehen. Mhm. Und nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, nach ein paar Jahren stellt man fest, okay, es war möglich. Und ich weiß nicht wie, aber es war möglich. Und ich bin mit diesem Ende der Welt klargekommen. Und ich habe mir ein Leben aufgebaut in dieser neuen Realität, als dieser neue Mensch, der ich geworden bin in dieser Trauer. Und und ich glaube, dass etwas Ähnliches auch passieren kann mit diesen kollektiven Verlusten.
Mhm. Ja, ich finde das total schön. Die hatten in der letzten Woche, habe ich gesprochen, mit Sophie von Stockhausen. Die hat mitten im Leben mit Mitte 30 auf einmal eine niederschmetternde Diagnose bekommen, nämlich, dass sie erblinden wird. Und das ist unheilbar und unausweichlich. Und die hat uns auch über diese Phasen der Trauerarbeit berichtet, dass sie erst das versucht hat, so gut wie möglich zu verdrängen und so. Und aber sagte sie, als sie es dann sozusagen zugeben musste, weil sie es nicht mehr kaschieren konnte, seitdem fühlt sie eine totale Stärke darin, das ist so ein Empowerment. Mhm. Und das war auch total interessant. Das ist ja etwas, was wir uns alle natürlich nicht wünschen, wie jede Art von Krankheit oder Einschränkung. Aber Erblinden war für mich persönlich immer sowas, oh wei, das ist hart. Mhm. Und es war trotzdem schön zu sehen, mit was für einer Energie und positivem Approach sie da drauf schaut und sich die hoffnungsvollen Elemente aus ihrem Leben dazu auch wieder zu einem positiven Bild baut. Sagt, naja, mit der KI und dem Computer, mit denen kann man so gut sprechen mittlerweile und das hilft alles. Mhm. Und wenn man die Scham erstmal hinter sich gelassen hat, die so viel blockiert, oder die Angst, das sind ja zwei wahnsinnige Hemmungen, dann geht es auch. Und da ist auch ein Leben und das hat auch Schönheit und Empfindung. Und und gestern habe ich mit ihr getextet, da schreibt sie, ich bin gerade in der Philharmonie. Und da dachte ich, wie schön. Du genießt andere Sinne. Ja, weißt du, und das ist nur so ein kleines Beispiel für, da ist auch unglaublich viel Schönes, auch selbst mit diesem harten Verlust. Und ich habe gelesen bei Rolf Dobelli, der ja wahnsinnig viel über Glücksforschung macht und sehr viel auch also andere Quellen auswertet, viele Studien und viele andere Gedanken zusammenfasst in diesen 50 Sätze, die dein Leben verändern, 50, weißt du, das macht immer so Zusammenfassungsbücher. Der schrieb auch, selbst wenn man querschnittsgelähmt wird, also einen schlimmen Unfall, kann man, wenn man, wie du es gerade sagtest, wenn man auch seinen Fokus auf das Positive richtet und auf die Dinge, die noch erhalten bleiben, kann man schon nach einem halben Jahr, nach einem Jahr quasi wieder das, also persönlich das Glücksgefühl empfinden oder das Zufriedenheitsgefühl, wie ohne. Etwas, was man sich jetzt nicht vorstellen kann. Jetzt würde man das als eine Riesenkatastrophe, aber wenn man da erstmal eingerichtet ist, gilt halt auch weiterhin, aber ich bin immerhin am Leben. Und 80% der Sachen, die sonst vorher Spaß machen, dann auch noch Spaß. Essen, Liebe, gucken, erleben. Ja, das kann man auch noch mal. Und das ist schon sehr interessant. Und deswegen fand ich deine Worte da sehr, sehr tröstlich. Mhm. Wie du es auch formuliert hast. Ja.
Sehr gut.
Ja, so Daniel, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Wie gesagt, vertiefend.
Ja, danke dir.
Ja, das Buch, das verlinken wir, da kann ich wirklich nur empfehlen, jeden da reinzustehen. Wir haben am Anfang ein bisschen viel über das Persönliche gesprochen, es war mir auch wichtig. Es kam für mich auch wie so ein Zeichen, dass wir jetzt heute sprechen. Aber das große Bild, das betrifft uns alle. Das ist ein kollektives Ding. Und schaut euch diesen tollen, klugen Text an und freut euch auf das Buch. Und Daniel, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen.
Ich auch. Vielen Dank für
eine
dieses
große
ganz
Freude.
ja, und vielen Dank dafür, dass du so persönlich und offen mit uns warst. Dankeschön.
Danke dir.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Thank you.